Let's Talk HR.
Let's Talk HR.
UKG's podcast about HR and the future of work.
New HR.
Zukunft der Arbeit.
Le futur des RH.
El futuro del trabajo.
Future of work.
Mitarbeitererfahrung.
L'expérience employée.
Employee experience.
Digital.
L'avenir du travail.
Digital.
El futuro de los recursos humanos.
Let's Talk HR.
Let's Talk HR.
Herzlich willkommen zu Let's Talk HR, unserem neuen Podcast rund um die Themen HR, Future of Work und alles andere, was einen direkten Einfluss auf Ihre HR-Teams und Mitarbeiter hat. Gemeinsam mit bekannten HR-Experten sprechen wir über den Status quo und die Zukunft einer Personalabteilung und diskutieren Megatrends, die die Employee Experience und den Arbeitsalltag dauerhaft verändern können. Dieser Podcast wird von UKG, der Ultimate Kronos Group, gehostet. Seit Oktober 2020 haben sich Kronos, Ultimate Software und PeopleLock zusammengeschlossen und damit einer der größten Anbieter von HCM, Workforce Management und HR Service Delivery Lösungen weltweit gebildet. Mit unseren ca. 12.000 Mitarbeitern unterstützen wir mehr als 10.000 Unternehmen auf der ganzen Welt und helfen ihnen dabei, geschäftliche Erfolge zu verbessern, die Effizienzen der HR-Abteilung zu verbessern und langfristig positive Employee Experience zu schaffen. Ganz nach unserem Firmenmotto, Our Purpose is People. Weitere Informationen finden Sie auf ukg.com.
Let's Talk HR.
Let's Talk HR.
Ich freue mich nun sehr auf meine heutige Gesprächspartnerin. Sie ist Ökonomin mit Fokus auf die Strategie, Unternehmensführung und Business Coaching. Sie gehört zu den LinkedIn Top Voices mit Beiträgen rund um die Themen Mensch und Organisation. Und sie wurde zuletzt 2020 vom Personalmagazin zu den 20 wichtigsten HR-Influencern im deutschsprachigen Raum gewählt. Eine starke Frau mit bayerischen Wurzeln, die sich nun in Berlin niedergelassen hat. Herzlich willkommen, Sabine.
Vielen Dank, lieber Michael, für das nette Intro. Und ich freue mich auch sehr, dass wir heute zusammen sprechen.
Ich denke, 2020 war ein turbulentes Jahr. Und wenn ich so in meine Weihnachts- und Neujahrsgrüße reinschaue, dann sprechen alle eigentlich davon, von negativen Entwicklungen, Einschnitten und der Krise. Nun drehen wir das Ganze mal um. Was können wir denn deiner Meinung nach Positives aus dem Jahr 2020 mitnehmen?
Ja, ich habe in diesem Jahr irgendwann mal Gelegenheit gehabt, mal nachzuschauen, seit wann wir eigentlich über das neue Arbeiten sprechen. Und das neue Arbeiten umfasst ja vor allen Dingen auch das Thema Digitalisierung am Arbeitsplatz oder den Digital Workplace, digitalisierte Prozesse. Und ich habe festgestellt, dass wir das eigentlich schon sehr detailliert im Jahr 2008 getan haben. Wenn man davon ausgeht, dass Organisationen oder Menschen immer einen Impuls von außen brauchen, um bereit zu sein für Veränderungen, dann gab es diesen Impuls 2020. Der hat auch viele Kollateralschäden natürlich mit sich gebracht. Das wollen wir gar nicht verniedlichen, aber vor allen Dingen hat er dazu geführt, ein echter Handlungstreiber zu sein, nämlich genau die Adaption dieser wahnsinnig schnellen, komplexen, datenstarken Arbeitswelt jetzt plötzlich auch von der Haltungsseite, von der Führungsstruktur her letzten Endes auch mit anzupassen. Und das ist, glaube ich, eine ganz positive Entwicklung, weil das hieß eben ganz viel Kompetenzaufbau, aber eben auch Haltungsänderung in der Organisation sozusagen im Brennglas, im Schnelldurchlauf und ganz viel Selbstreflexion in der Organisation. Sind wir eigentlich richtig aufgestellt für eine komplexe Arbeitswelt?
Mit all diesen Änderungen, vor allen Dingen auch im Bereich digitale Arbeit, Homeoffice und so weiter, geht es dann vor allen Dingen wieder um das Thema Work-Life-Balance. Was dadurch, glaube ich, noch viel wichtiger geworden ist, ne? Durch die Menschen, die 2020 vielleicht das erste Mal für monatelang im Homeoffice gearbeitet haben. Und dann hat man vielleicht noch auf der anderen Seite die Berufsgruppen, die jetzt nicht die klassische Büroarbeit machen und nicht im Homeoffice arbeiten können, wie die in der Pflege, Krankenhauspersonal, die noch mehr Stunden gearbeitet haben als schon vorher. Da hast du ja das Thema Work-Life-Balance. Und auf der anderen Seite sieht man jetzt, glaube ich, auch durch die Technologien haben Unternehmen wieder einen richtig unverblümten und detaillierten Einblick auf das Leben ihrer Mitarbeiter bekommen und sozusagen aufs Zusammenspiel zwischen Privat- und Berufsleben. Was denkst du jetzt, wenn man die Unternehmen und die Daten, die sie vielleicht auch aus dieser Zeit mitgenommen haben, sich anschaut, glaubst du, die Unternehmen haben daraus ihre Schlüsse gezogen und werden vielleicht demnächst diese Synergien zwischen Privat- und Berufsleben besser für eine erweiterte und verbesserte Employee Experience Strategie nutzen? Und was vor allen Dingen verändert sich für die Belegschaften? White-Color-Worker, Blue-Color-Worker und vielleicht Leute in der Pflege. Was meinst du?
Die erste spannende Frage für mich ist ja immer, ob wir über Work-Life-Balance sprechen oder über Work-Life-Blending, nämlich die Vermischung von Arbeit und Privatleben. Und ich kann mich noch erinnern, ich bin ja eigentlich Babyboomer und zu der Zeit, als ich ins Berufsleben eingestiegen bin, da war irgendwie glasklar, dass Privat und Beruf sich ganz dramatisch zu trennen hat. Und ich war eine der ersten in meinem Umfeld damals im Konzern, die einen Laptop gekriegt hat, das tonnenschwer war, weil ich eben in Berlin gelebt habe und aber in München gearbeitet habe und da eigentlich schon erste Erfahrungen mit Work-Life-Blending gemacht habe. Jetzt heutzutage stellt sich diese Frage tatsächlich erstmal gar nicht mehr, sondern wir nehmen eigentlich ganz natürlich an, dass Arbeit und Beruf sich vermischen und dass wir aber natürlich für unsere Seelenhygiene sozusagen immer wieder auch mal Auszeiten brauchen, wo wir dann auch wirklich in der Erholung gehen oder auf Distanz gehen zu den beruflichen Fragestellungen. Und da glaube ich, Michael, dass wir in Anführungszeichen sehr viel schlauer geworden sind. Wir haben, glaube ich, ein bisschen das Thema Homeoffice entzaubert und entmystifiziert, weil uns klar geworden ist, dass die Kombination, zum Beispiel wenn die ganze Familie zu Hause ist, eben mit Haushaltspflicht, mit Kindererziehungspflichten, eine extreme Zerreißprobe ist auch für Familien und für Individuen. Und ich glaube, da gucken wir mittlerweile sehr viel genauer hin, wann können wir eigentlich tatsächlich im Off sozusagen arbeiten und wann muss man sich dann vielleicht auch mal wieder im Büro begegnen. Momentan gibt es ja gar keine Alternative. Viele große Firmen haben nach wie vor ihre Mitarbeiter nach Hause geschickt und jetzt sind auch noch die Schulen zu. Das heißt, im Augenblick ist das ganze Thema Work-Life-Mixing, Work-Life-Blending eigentlich für viele, weil da was Familien sind, auch eine Bürde, echt ein schweres Gewicht. Aber wenn wir aus dieser Phase des Müssens rauskommen, dann glaube ich, können wir sehr viel genauer hinschauen und kluge Organisationen wissen, glaube ich, dann ganz genau, wie sie das Thema Arbeitszeit, zeit- und ortsunabhängiges Arbeiten schneiden, bieten aber intelligenterweise auch Möglichkeiten an, wirklich die Berufsthemen mal abzuschneiden. Da gibt es ja Unternehmen, die sagen, wir schalten unseren E-Mail-Server irgendwie zu einer gewissen Zeit oder am Wochenende ab. Da sind wir mittlerweile sehr viel klüger. Ja, da sind wir klüger inzwischen. Ja.
Das finde ich ein interessanter Aspekt, die Vermischung von Privatem und Berufsleben. Das ist ja genau so ein Aspekt, der sich geändert hat in dieser Krise, weil man kann nicht mehr klar trennen. Wenn man da jetzt über die Synergien zwischen dem Berufs- und Privatleben redet, dann muss man ja eigentlich dafür sorgen, dass sich ein Mitarbeiter insoweit mit der Firma identifiziert, dass er es tatsächlich als Teil seines Lebens sieht, wie du eben beschrieben hast in dem Blending. Glaubst du, dass die Firmen im Moment tatsächlich in diese Richtung arbeiten und es Mitarbeitern ermöglichen, sich selber zu entfalten und somit einen Mehrwert fürs Unternehmen zu liefern, der vielleicht darüber hinausgeht oder nicht direkt an der Tätigkeit des Mitarbeiters im Unternehmen gebunden ist? Wie stehst du zu dieser These?
Ja, also das kann man, glaube ich, wirklich so beobachten. Jetzt, wenn man sich überlegt, wie die Zeit in den letzten Jahrzehnten sich so wahnsinnig rasend verändert hat, dann haben die einen deutlich unterschiedlichen Erfahrungshintergrund, als das vielleicht noch ein paar Jahrzehnte vorher war. Das heißt, es gilt schon erstmal, diese unterschiedliche Ansprüche an Erwerbstätigkeit unter einen Hut zu bringen. Und die haben mit so physischen Rahmenbedingungen zu tun, die wir es gerade besprochen haben, Zeit- und Ortsunabhängigkeit. Aber die haben noch mit einem ganz anderen Aspekt zu tun, nämlich mit dem, ich sage jetzt mal ganz bewusst ein bisschen augenzwinkert, in Anführungszeichen mit dem Luxus, den man sich heute sozusagen leisten kann, nämlich passt das Unternehmen von seinem Wertsystem, von seinem kulturellen System, von seinem Umgang im Miteinander eigentlich zu dem, was ich mir wünsche und vorstelle. Und das ist halt so wie im Rohstoffmarkt auch, das ist entweder ein Käufer- oder ein Verkäufermarkt und gerade bei den jungen und auch sehr attraktiven Arbeitnehmern oder Arbeitnehmenden, da ist das natürlich ganz besonders wichtig, dass das Unternehmen sozusagen die Story eigentlich letzten Endes auch wirklich authentisch lebt, die im Einklang ist mit dem, was sich die jungen Menschen vorstellen. Da sind tatsächlich die Ansprüche mittlerweile sehr, sehr hoch. Nicht, wenn so ein Siemens sich an einem ökologisch höchst fragwürdigen Projekt in Australien beteiligt, dann ist das schneller als der Wind in allen sozialen Medien und das Unternehmen hat dann tatsächlich auch ein Glaubwürdigkeitsproblem. Und damit müssen Unternehmen heute auch rechnen und leben, ganz klar.
Ja. Ja, und das, ich glaube, das ändert natürlich auch stark die Bedürfnisse, die Herausforderungen, die damit an die HR gestellt werden. Und wir reden ja im Moment so ein bisschen über die Wiedergeburt von HR. Jetzt hat vor kurzem der Economist, fand ich einen interessanten Artikel veröffentlicht, wo die Aufmerksamkeit, ich sag mal, der HR-Führungskräfte verglichen wird in der jetzigen Zeit der Corona-Pandemie mit denen der CFOs während der Finanzkrise. Aber es scheint mir so, dass deren Anregungen erst jetzt in der Krise wirklich berücksichtigt werden. Also Beispiel Future of Work ist Realität. Das ist keine Zukunftsmusik mehr. Ja, wir haben eine Veränderung, die hin zu einer neuen Generation und zum neuen Arbeitsmodell, wie du eben beschrieben hast, geht. Und viele Unternehmen, die wenden sich natürlich jetzt an die HR-Abteilung, um verschiedene Dinge umzusetzen. Und dann vor allen Dingen auch zum selben Zeitpunkt, wie du eben bereits gesagt hast, darauf zu achten, die mentale Gesundheit der Mitarbeiter sicherzustellen. Wenn wir jetzt mal davon ausgehen, von diesen neuen Anforderungen an HR, was meinst du, Sabine, sollen sich die Personalabteilung vielleicht nochmal komplett neu erfinden und aufstellen? Oder wie können sie eigentlich in Zukunft ihren Anforderungen gerecht werden? Wie können sie es managen?
Ich finde das gerade ganz spannend, Michael. Du hast ja dieses ganz breite Spektrum eigentlich gerade schon mal angesprochen. Und ich finde, das muss man sich wirklich mal auf der Zunge zergehen lassen, was eigentlich die Anforderung heute an eine HR-Funktion ist. Und da ich gucke immer ganz gerne in die Historie ein bisschen rein, kann mich eben auch noch erinnern, ich glaube, bis in die 80er Jahre war HR eigentlich Arbeitsverträge ausstellen, diese berühmten Einstellungsgespräche führen, vielleicht auch mal eine Stellenausschreibung in der Zeitung machen. Und so über die ganz letzten Jahrzehnte morphte sich dieses Aufgabengebiet eigentlich von einem sehr, sehr stark juristischen eigentlich hin zu einem unheimlich vielfältigen. Und ich würde mich sogar so weit rauslehnen zu sagen, ich glaube, es gibt keine Funktion im gesamten Unternehmen, betriebswirtschaftlich gesehen, wo so eine hohe Erwartung an so ein breites Spektrum an Kompetenzen ist. Und da war der HR-Chef, da wirst du dich dran erinnern, also so in den 90er Jahren war halt in der Tendenz mal ein Jurist und damit hatte man eigentlich schon die meisten Probleme gelöst. Ich nenne das immer die A-Themen, von Arbeitsvertrag bis Aufhebungsvertrag bis Arbeitsprozess war eigentlich alles erledigt. In den 90er Jahren kamen die Akademien dazu, da ging es dann um Learning and Development, natürlich, wer kümmert sich um die Menschen, natürlich die Personalabteilung da auch mit zu integrieren und dann ging es eigentlich rasend schnell. Und plötzlich brauchen wir natürlich die psychologischen Fähigkeiten, weil das Recruiting unendlich viel komplexer geworden ist, als es eben noch vor 20, 30 Jahren war. Wir brauchen betriebswirtschaftliche Kompetenzen, weil das Thema Prozesse plötzlich so eine zentrale Rolle spielt. Wir brauchen natürlich die didaktische Kompetenz für die Entwicklungsthema im Bereich Führung und Mitarbeitende. Wir brauchen nach wie vor, das begleitet uns zunehmend mehr, eine hohe Verhandlungs- und Mediationskompetenz, denn der Ausgleich zwischen den Interessensvertretern, der beschäftigt die Personalkollegen teilweise bis zur Hälfte ihrer Zeit. Wir brauchen natürlich die Organisationsentwicklungskompetenz. Das war früher mal vielleicht zu einer Strategie angesiedelt, aber wir wissen mittlerweile, irgendeiner muss sich um den kulturellen Teil der Organisationsentwicklung kümmern. Also wer macht das? Naja, der sich mit Menschen auskennt, macht die HR. Und jetzt kommt dazu das ganz große Thema Datenanalyse, IT, alle IT und natürlich AI-Kompetenzen, weil eben zunehmend mehr Prozesse auch auf die Art und Weise abgefahren werden. Und ich möchte mal sagen, vielleicht bin ich da ein bisschen zu pessimistisch oder realistisch, aber das ist ja natürlich ganz schwer, das alles unter einem Dach oder in einer Person zu vereinen. Ja, damit geht es dann schon mal los. Deine Frage, soll sich HR neu erfinden? Ganz viele Organisationen kriegen das mittlerweile richtig klasse hin. Also mir fällt jetzt spontan ein, der Axel Springer hier in Berlin, der eben eine People and Culture Organisation hat. Ich sage jetzt mal mit den eher zeitgemäßen Themen der Arbeitsorganisation auf der einen Seite, aber natürlich die A-Themen, die hat eine Organisation immer noch. Und die Kollegen, die sich damit nicht schon seit Jahren beschäftigen, die tun gut daran, das so schnell wie möglich zu tun, weil das wird jetzt alles nicht mehr langsamer.
Ja, da haben die den Vorteil, die sich im Endeffekt schon früher dafür entschieden haben, in die richtige Richtung zu gehen. Und die anderen sind im Moment Nachzügler, das ist ganz klar.
Ich würde da gerne noch einen Gedanken nachschieben,
weil
wir vorhin auch gesagt haben, welchen Platz hat denn eigentlich der HR verantwortlich?
Absolut.
Ne? Und das ist ja, der Dave Ulrich hat ja in den 90er Jahren den HR-Business-Partner geprägt oder kreiert. Und eigentlich war der Traum immer, dass der HR-Business-Partner tatsächlich auch strategisch Anteil nimmt an dem, was in der Organisation passiert. Und das ist in vielen Organisationen zwar namentlich passiert, aber nie umgesetzt worden. Also das war trotzdem immer der, der halt dann den Arbeitsvertrag macht. Und eigentlich brauchen wir jetzt diese Business-Partner, was aber wirklich ein sehr, sehr breites Spektrum an Kompetenzen ist.
Ja, hat wahrscheinlich auch viel damit zu tun, dass natürlich heute auch die Möglichkeit da ist, einen Teil der Arbeit tatsächlich durch Technologien zu übernehmen und dadurch Freiräume zu schaffen, mehr in
ganz
den Bereich
klar.
zu gehen.
Ja? Ganz klar, das ist eigentlich das, was ich immer so ein bisschen bedauere, weil wir natürlich wahnsinnig viel von dem, was wir im HR früher manuell und zu Fuß gemacht haben, mittlerweile durch sehr, sehr kluge Lösungen auch abfahren können. Und jetzt ist die Frage, was tun wir mit der verbleibenden Zeit? Na, wir pressen da noch mehr Produktivität rein, was nicht klug ist. Wir müssen mehr Kreativität und mehr Innovation und mehr Freiraum da reinpacken und mehr Kultur da reinpacken, weil das sind die Fragestellungen, die uns heute und morgen beschäftigen. Der Personaler der Gegenwart und Zukunft ist ein Team. Ein Team aus verschiedenen Kompetenzen und diese Kompetenzen sind so divers, dass die wichtigste Aufgabe wahrscheinlich ist, über diesen eigenen Tellerrand hinaus offen zu sein für eine funktionsübergreifende, für eine disziplinübergreifende Zusammenarbeit. Und da fällt mir so ein bisschen, kennst du dich vielleicht auch noch erinnern, in den 90er Jahren, der Peter M. Senge hat ja das Bild der lernenden Organisation geprägt. Und da fällt mir einfach ein, das sind fünf Fähigkeiten für eine Organisation, die aber eigentlich auch vielleicht für unseren Personalerin der Zukunft gelten. Nämlich die Fähigkeit zur Selbstreflexion, also wo sind meine Grenzen, wo muss ich mir vielleicht auch wirklich Leute holen, die das, was jetzt gefragt ist, besser können als ich selber. Die Fähigkeit auch im Team miteinander zu lernen und eine ganz, ganz wichtige Fähigkeit, das systemische Denken. Also wirklich verstehen, was hält eigentlich meine Organisation nachts wach? Wir sind ja in den HR-Funktionen, ich erlebe das oft bei den HR-Business-Partnern, die sind ja alle wahnsinnig überlastet und überarbeitet, weil sie einfach mit ganz, ganz vielen Prozessen gleichzeitig zu tun haben, viele Teller gleichzeitig in der Luft halten. Also ich kenne also kaum Leute in HR-Abteilungen, die nicht, sei denn sie machen Teilzeit, die nicht irgendwie 50 Stunden plus die Woche arbeiten. Also ganz, ganz schweres, auch zeitvolumiges Arbeitsgebiet. Und da eigentlich zu sagen, wir verstehen es eigentlich, im Team zu arbeiten, aber wir denken eben auch systemisch über die Fragestellungen der Organisation hinaus. Wir drehen uns ab und zu mal raus aus diesem Prozess klein-klein, das uns Tag und Nacht wach hält und kriegen immer wieder mal auch den Blick auf das, was die Organisation jetzt braucht. Weil das sind die einzigen Kollegen dort, die das tatsächlich dann auch umsetzen, die das ranschaffen können. Insofern also vielleicht nochmal diese drei Fähigkeiten der lernenden Organisation auch auf dieses Aufgabengebiet gemappt.
Ja, das ist gut. Da kommen wir eigentlich genau zu dem Thema, was du gerade angeschnitten hast. Sinn und Zweck der Arbeit. Es gibt ja immer mehr Menschen, die eigentlich, und gerade die neue Generation, glaube ich, ist da viel weiter als wir vielleicht vor 10, 20 Jahren waren, die sich fragt, okay, da geht es nicht nur um die berufliche Entwicklung, sondern es geht vor allem darum, welchen Beitrag die persönliche Arbeit und die des Unternehmens für, ja, ich würde mal sagen, eine bessere Welt darstellen kann. Und dann kommen wir ja zum Thema Corporate Social Responsibility, was ja auf der To-Do-Liste von allen HR-Abteilungen im Moment steht. Mitarbeiter erwarten eigentlich schon fast wie Konsumenten von Konsumgütern nachhaltige, individuelle Entwicklungspläne von ihren Arbeitgebern. Und ich habe da eine interessante Zahl gesehen, dass das 70% der Millennials tatsächlich diese Nachhaltigkeit als essentielles Kriterium der Jobwahl für ein bestimmtes Unternehmen sehen. Du gehörst ja zu einem der Top-Influencer und redest vielleicht mit vielen Unternehmen über solche Themen. Wie schätzt du diesen Trend ein?
kommen wir wieder zu dem Thema soziale Vernetzung und Transparenz. Menschen kriegen mittlerweile sehr, sehr genau mit, was in den Organisationen läuft. Also ein Unternehmen hat ja immer irgendwie eine Schauseite, da gehe ich auf die Website und da stehen viele, viele schöne und spannende Dinge drauf. Und Leute, die heute in Organisationen sich einfangen lassen, die schauen sich sehr, sehr genau an, inwieweit diese Schauseite eigentlich mit der Realität übereinstimmt. Und da ist der Anspruch wirklich, wirklich hoch, auch bei der jüngeren Generation. Auch das teile ich im Übrigen einerseits auf die Responsibility-Themen, die im Rahmen von CSR sozusagen bedient werden. Das ist ja nicht nur der Blick nach innen oder der Blick auf den Menschen selbst, sondern das ist auch der Blick in Richtung Ökologie, das ist der Blick in Richtung Wertsysteme. Aber zum anderen eben auch im Punkt der Organisation. Kann ich da eigentlich der Mensch sein, der ich bin? Kann ich da mitreden? Kann ich da gestalten? Kann ich da machen? Also da ist der Anspruch sehr, sehr hoch. Und diesem Anspruch beugen sich natürlich Unternehmen gerade überall. Also das, es gibt natürlich noch viele Unternehmen, also das habe ich auch erlebt, dass wo immer noch die Haltung herrscht, HR-Abteilung, schaffen wir mal die richtigen und passenden Leute ran. Und wo wir da zunehmend mehr die Gelegenheit nutzen, zu sagen, nein, das ist HR kann nur das ranschaffen, was sozusagen die Organisation letzten Endes auch an Glaubwürdigkeit, an an Arbeitgeberattraktivität vorlebt.
Eines deiner Leitkonzepte, wenn ich das so sagen darf, was ich gelesen habe, ist das Unternehmertum im Unternehmen fördern. Inwieweit siehst du das da vielleicht hier den Zusammenhang? Wir haben jetzt viel über Menschen geredet. Mhm. Und da geht es ja auch wiederum um den Unternehmer im Unternehmen selber zu fördern. Mhm. Inwieweit siehst du hier den Zusammenhang zum Thema Menschen vor Profit, also People before Profit? Obwohl wir ja im Moment, und das sehe ich noch viel, gerade jetzt in der Krise wieder sehr viel Quartalsdenken sehen und viele, ich würde eher mal sagen, Profit-First-Denker sehen bei Entscheidungen.
Ich glaube, das ist momentan tatsächlich ein ganz, ganz scharfer Grat. Ich glaube, dass viele Unternehmen den Anspruch tatsächlich auch haben, diese Humanressource, wie wir das so schön sagen, auch tatsächlich zu würdigen, im gebührenden Maße, weil uns eigentlich klar ist, dass das das Rückgrat der Organisation ist. Und sagen wir es, wie es ist, Michael, gleichzeitig stellen wir gerade in Deutschland im Augenblick aufgrund einzelner strukturellen und Branchenkrisen in einzelnen Branchen fünfstellige Zahlen an Mitarbeitern aus und stellen die auf die Straße. Und jetzt könnte man sagen, wo bleibt denn da eigentlich der Mensch, wenn hier eigentlich schon wieder existenzbedrohliche Entwicklungen am Horizont auftauchen? Und dazu vielleicht ein Gedanke, wenn man sagt, People before Profit, heißt das nicht zwangsläufig lebenslange Beschäftigungsgarantie. Vielleicht müssen wir uns einfach von diesem Denkkonzept verabschieden. Ich glaube, People Before Profit hieß vielleicht noch in einem etwas früheren Paradigma, vielleicht auch aus der Zeit, als ich ins Berufsleben eingestiegen bin, in den 90ern. Ich war in einem großen Technologiekonzern gearbeitet und für mich war glasklar, ich gehe in diesen Konzern in Rente, wenn ich möchte.
Ja, das ist heute bei den wenigsten.
Das ist heute bei den wenigsten und die Frage ist es immer noch People Before Profit, wenn ich trotzdem in der Organisation Freiräume schaffe, wenn ich Prozesse schaffe, wenn ich Möglichkeiten auftue für die Menschen, die da sind. Und da sehen wir ganz, ganz klar, ganz, ganz viele Bemühungen, ganz viele Tendenzen, dass das wieder passiert. Der andere Punkt, Michael, den du ansprichst, dass wir momentan wieder viel, du sagst Quartalsdenken oder Profitdenken wahrnehmen, ist natürlich klar, das ist ja eine rein betriebswirtschaftliche Fragestellung. Wenn die Reserven aufgebraucht sind, das ist so wie in der Familie und im Privatleben, dann muss man an irgendeiner Stelle tatsächlich überlegen, was kann ich jetzt eigentlich zu Geld machen, in Anführungszeichen. Ja, insofern sind in wirtschaftlich angespannten Zeiten und das dürfte momentan nahezu alle Unternehmen treffen. Und insofern, glaube ich, ist dieser Grat zwischen, wir wissen, was uns unsere Menschen wert sind und wir müssen dem Rechnung tragen und gleichzeitig, wenn das Geld zu Ende ist, dann müssen wir den Laden zusperren. Also auf diesem Grat, glaube ich, gehen schon auch momentan viele Unternehmen und das ist eine ganz, ganz hohe Führungs- und Steuerungskompetenz, da jetzt durch diese kritische Phase irgendwie heile durchzukommen.
Du hast ein Buch geschrieben mit dem Titel Graswurzelinitiativen in Unternehmen. Das ist ein abstrakter Titel. Der Inhalt passt auch eigentlich sehr gut zu unserem Gespräch hier im Moment. Hast du vielleicht ein paar Hauptbotschaften des Buches summieren kannst, zusammenfassen kannst, was Unternehmen verändern müssen, um nachhaltig erfolgreich zu sein und auch zu bleiben?
Vielleicht ein Gedanke vorausgeschickt. Graswurzelinitiative ist ja eigentlich eine Initiative oder sind Akteure in der Organisation, die sich intrinsisch von sich aus dran machen, irgendein aus ihrer Sicht unternehmerisches Problem zu lösen. Und das Monopol für solche Lösungen hatte bis nicht vor allzu langer Zeit eigentlich die Führungsebene. Und das ist natürlich jetzt ganz, ganz spannend zu sehen, dass wir offenbar in einer Zeit angelangt sind, wo sich Menschen überhaupt trauen, ihre Organisation mitzugestalten. Und da wären wir eigentlich schon beim ersten sozusagen Learning, bei der ersten Botschaft für Organisationen. Es gibt nämlich so einen Trugschluss in manchen Unternehmen, da heißt, unsere Leute da draußen sind so träge. Das ist eine Beobachtung, die ich überhaupt nicht teile, weil ich viel auch mit Menschen in der Organisation ganz, ganz dicht zusammenarbeite. Menschen wollen mitgestalten. Und sie sehen das Unternehmen als Teil ihres Lebens. Das schließt sich der Kreis, Michael, wieder zu dem, was wir vorhin gesagt haben. Ja, also das Work-Life-Blending. Ich verbringe da am meisten Zeit meines Lebens an diesem Ort und ich möchte diesen Ort mitgestalten. Und wenn man, und das machen die im Übrigen nicht destruktiv, indem sie eigentlich nur motzen, sondern das machen die in der Regel hochkonstruktiv und auch politisch sehr geschickt. Und vor dem Hintergrund tun Unternehmen sehr gut daran, diese Initiativen wirklich auch zu nutzen, sie auch wahrzunehmen und für solche Initiativen Freiräume zu schaffen. Und damit sind wir eigentlich schon beim zweiten Punkt. Also was wir erleben in dieser komplexen Zeit, wenn man mal Komplexität runterbricht auf das, was von Komplexität in der Organisation ankommt, dann haben wir da zwei Dinge. Erstens eine hohe Geschwindigkeit und zweitens ein hohes Informationsvolumen. Das sind die zwei Dinge, die die Arbeitswelt momentan komplex machen. In der Hierarchie ist ja ganz genau geregelt, wer darf mit wem worüber reden und was entscheiden. Und diese Struktur alleine reicht letzten Endes nicht mehr aus, um diese hohe Geschwindigkeit, hohes Datenvolumen-Themen wirklich zu guten unternehmerischen Entscheidungen zu führen. Und deswegen ist es ganz, ganz wichtig, dass wir das Entscheiden lernen, in die Ebene reinzubringen, wo das Problem auftaucht. Also ich sage immer intelligent verorten, ne? Nämlich da, wo das Wissen ist, da, wo das Problem ist. Und das Dritte ist, wir reden ja ganz viel im Augenblick von Diversität. Und der erste Gedanke ist, das hat irgendwas mit Geschlecht zu tun. Das ist es nicht, das wissen wir beide. Das hat ganz viel mit Unterschieden. Ja, weit darüber hinaus. Warum wollen wir eigentlich Diversität? Auch nicht, weil wir so kultiviert sind oder weil Diversität irgendwie nett ist, sondern ganz einfach, weil wir wissen, dass komplexe Probleme nur mit einer ganz, ganz hohen Varianz an Problemlösungsansätzen eigentlich gelöst werden können. Also wir wollen Diversität und eine Graswurzelinitiative ist sozusagen in der Nussschale oder als Blueprint das, was wir eigentlich in der Organisation gar nicht haben, nämlich eine in der Regel funktionsübergreifend, siloübergreifend, hierarchieübergreifende Gruppe von Leuten. Die gibt es eigentlich nicht in der Organisation, weil wir haben sie halt, die Silos, wir haben sie, die Funktionen, wir haben sie, die verschiedenen Ebenen, wir haben sie, die 1000 Kästchen im Org-Chart. Und dieses Modell sozusagen von einer echten diversen Gruppe, die ein echtes unternehmerisches Problem löst, den muss man unbedingt, das muss man durchwinken, da muss man hinhören, da muss man zuhören, da muss man fragen, da muss man verstehen als Entscheider. Und das ist eben dann auch eine zentrale Führungsaufgabe.
Jetzt haben wir viel über Menschen geredet im Unternehmen. Der Graswurzelansatz bezieht sich ja auf Menschen im Unternehmen. Provokant gefragt, mit dem Aspekt maschinelles Lernen und Artificial Intelligence, das schreitet sehr weit voran und ist eigentlich in aller Munde heutzutage, durch die Technologieunternehmen natürlich auch. Kann es nicht sein, dass vielleicht zu bestimmten Zeiten der Zukunft, dass diese Dinge miteinander konkurrieren und dass vielleicht der Mensch ganz verdrängt werden kann? Was meinst du dazu, Sabine?
Ich glaube nicht, dass der Mensch ganz verdrängt werden kann aus der Organisation. Also das maschinelle Lernen ist sicher ein wahnsinniger Produktivitäts- und Effizienzbooster. Und darauf sollten und müssen wir als Unternehmen setzen. Aber es gibt so ein paar kleine Bereiche im menschlichen Gehirn, die können Maschinen zumindest heute noch nicht. Und vielleicht ist das mehr eine Hoffnung als eine Feststellung. Aber also ich würde es doch sehr begrüßen, wenn der Mensch dem Unternehmen noch lange, lange erhalten bliebe.
Dabei möchte ich mich dann auch bei dir bedanken, Sabine, für das tolle Gespräch. Ich könnte stundenlang mit dir sprechen. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Noch eine letzte Frage. Wie können dich eigentlich unsere Zuhörer erreichen, wenn sie weitere Fragen haben?
Also es gibt ja unsere Website kluge-konsorten.de, da bin ich gut erreichbar und noch besser wahrscheinlich sogar auf LinkedIn erreichbar. Sabine Kluge findet man wirklich ganz leicht.
Sehr gut. Damit bedanke ich mich auch bei allen Zuhörern, dass sie sich für diese Folge von Let's Talk HR Zeit genommen haben. Und wir hoffen, dass dieser Podcast Ihnen gute Einblicke in die Sichtweise einer der bekanntesten HR-Influencern im deutschsprachigen Raum gegeben hat. Und ich wünsche Ihnen allen ein gesundes und erfolgreiches Jahr 2021.
Let's Talk HR.
Let's Talk HR.
Let's Talk HR.